Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Zungenreden.
Wir sind bei den Engelsprachen stehen geblieben. 1. Korinther 13, Vers 1, haben wir gelesen. Es ist die einzige Stelle, wo über Engelsprachen in der Bibel geredet wird, so ausdrücklich mit dem Ausdruck. Nun sieht man, das beginnt mit, wenn ich mit den Sprachen der Menschen und der Engel rede. Es ist in dem Sinn ein hypothetischer Zusammenhang. Wenn A stimmt, dann stimmt auch B. Das ist nach griechischer Grammatik die Form, die hier gebraucht wird. Aber ob A stimmt, darüber wird nichts gesagt. So kann man es in der Grammatik von Professor von Siebenthal nachlesen. Dieser Wenn-Dann-Fall hier. Wenn A stimmt, stimmt auch B, aber ob A stimmt, das wird mal offen gelassen. Das heißt also, anhand dieser Stelle kann man sicher nicht die Lehre aufbauen, dass Sprachenreden oft mit Engelsprachen oder überhaupt mit Engelsprachen zu tun hätte. Er sagt einfach, wenn ich mit den Sprachen der Menschen spreche und gewissermaßen sogar der Engel, aber keine Liebe habe, dann bin ich nichts. Und auch nachher erwähnt er ja im gleichen Dinge wie Vers 2, und wenn ich Prophezeiung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber nicht Liebe habe, so bin ich nichts. Nun, Paulus sagt gerade in Kapitel 13 später, dass wir nur stückweise erkennen, also noch nicht alle Erkenntnis haben. Aber er sagt, wenn ich sogar alle Erkenntnis habe und keine Liebe, ja, was ist das schon wert? Also darum kann man nicht zu viel ableiten aus diesem ersten Vers mit den Engelsprachen, weil einfach darüber viel zu wenig gesagt wird und schon gar nichts Eindeutiges. Aber auch wenn es um Engelsprachen geht, dann muss man nicht denken, dass die Engel lallen, dass die etwa niedrigere Stufen von Sprachsystemen hätten als wir. Und wir sehen in der Bibel oft, wie Engel gekommen sind. Die haben mit Daniel gesprochen, die haben mit Zacharias im Tempel gesprochen, Gabriel, der hat perfekt Hebräisch gekonnt, ja? Der Gabriel in Lukas 1. Also, die Engel konnten auch in den Sprachen der Menschen sprechen. Drum, also der Zusammenhang Sprachen der Engel und Lallen, das kann bestimmt nicht gemacht werden. Dann ein weiterer ganz grundsätzlicher Punkt. Sprachenreden hat nichts zu tun mit einem ekstatischen Zustand und einem eingeschränkten Bewusstsein. Denn das ist nicht christlich, unchristlich. 2. Timotheus 4, Vers 5, eine allgemeine Ermahnung von Paulus an Timotheus. 4, Vers 5. Du aber sei nüchtern in allem. Leide Trübsal, tue das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst. Nun, du aber sei nüchtern. Hier steht im Griechischen das Wort Nepho, das in dem Standardwörterbuch von Walter Bauer, griechisches Wörterbuch zum Neuen Testament, so erklärt wird, unter anderem. Nepho gleich frei sein von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit, von Leidenschaft, Überstürzung, Verwirrnis, Exaltiertheit. Nun hatte Timotheus Alkoholprobleme. Garantiert nicht. Denn in 1. Timotheus 5 sagt Paulus ihm, dass er nicht mehr nur ein Wassertrinker sein soll, so wörtlich, nicht immer nur Wasser trinken soll, sondern wegen seines häufigen Unwohlseins und seines Magens soll er auch ab und zu ein wenig Wein nehmen. Als medizinisches Mittel. Und nun im 2. Timotheusbrief sagt Paulus, du aber sei nüchtern in allem. Das ist eine sehr umfassende Beschreibung, wie der Verfassungszustand des Bewusstseins des Christen sein soll. Frei von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit. Allerdings, große Freude ist biblisch. Das natürlich, das hat nichts damit zu tun, dass wenn man darauf Betonung legt, dass dann Freude keinen Platz hätte. Psalm 101, dienet dem Herrn, 100 Vers 1, dienet dem Herrn mit Freuden, kommet in seine Vorhöfe mit Frohlocken. Aber das hat auch nichts zu tun mit geistiger und seelischer Trunkenheit und Ekstase. Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn allezeit. Das ist auch ganz grundsätzlich für das Innere des Christen. Aber schauen wir weiter, im Neuen Testament wird 11-mal zur Nüchternheit aufgerufen. Ich habe hier alle Stellen ab 1. Korinther bis 1. Petrus aufgeführt. Das ist schon interessant. Offensichtlich war ein Bedarf da, dass die Christen zur Nüchternheit aufgerufen wurden. Oder verwandt. Es gibt das gleiche Wort Nepho, noch mit anderer Vorsilbe und so. Also aus der gleichen Wortfamilie. Ja? Immer mit der Bedeutung. Frei sein von geistiger und seelischer Trunkenheit. Und ganz interessant noch 1. Petrus 4, Vers 5. Dort wird es gesagt, seid nüchtern zu den Gebeten. In Verbindung mit dem Gebet wird zur Nüchternheit aufgerufen. Aber ich habe den falschen Vers angegeben. Das ist nämlich Vers 7. Das kann es mal geben. 1. Petrus 4, Vers 7, nicht Vers 5. Sonst findet man es dann einfach nicht. Und noch ein Schreibfehler, den man auf dem Platz korrigieren kann. Ich hatte bei sprachlichen und exegetischen Hinweisen Punkt 1, Glossa soll das heißen. Zunge, nicht Glosse, das wäre der Dativ. Glossa. Ja. Nun, wir gehen weiter. Das Neue Testament ruft 14 Mal auf mit dem Ausdruck wachet. 14 Mal wachet. Nun, das zeigt uns, dass Christentum nichts zu tun hat mit Passivität des Geistes, sondern vielmehr mit Aktivität, widerstehet, kämpft, widerstehe dem Teufel, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, aktiv. Auch das Gebet ist aktiv ein Kampf. Und das Gegenteil finden wir gerade in den östlichen Religionen. Meditation, Traumreisen, Trance, Yoga, autogenes Training, Rockmusik, Drogen und so weiter. Dinge, die in unserer Zeit modern geworden sind, in unserer Gesellschaft, die den Zeitgeist prägen. Das ist der Zeitgeist. Und Römer 12 sagt, dass wir in unserem Denken verwandelt werden sollen, nicht dem Zeitgeist angepasst sein sollen. Also das ist auch in diesem Bereich ganz wichtig. Sobald es geht um Passivität des Geistes, hat das nichts zu tun mit Christentum. Oft wird ja Passivität des Geistes und solche Methoden, die ich erwähnt habe, verbunden mit dem Argument, es geht um Entspannung. Und in einer stressgeplagten Zeit braucht man Entspannung. Aber es gibt verschiedene Arten von Entspannung. Man kann entspannen, indem man den Geist ausschaltet, reduziert, das Bewusstsein einschränkt. Gut. Aber man kann auch entspannen, indem man ganz andere Aktivitäten macht. Anstatt immer nur vor dem PC sitzen, in den Wald gehen und spazieren mit den Kindern. Oder ohne Kinder. Oder mit der Frau. Also wichtig ist, Ferien ist ja auch nicht einfach Passivität, dass man entspannen kann, sondern ganz andere Dinge machen und dadurch werden auch ganz andere Hirnteile stärker beansprucht. Und das ist eben wichtig. Also nicht den Geist auslöschen, aber andere Dinge machen. Abwechslung, das ist ganz wichtig. Und uns wird das heute so präsentiert, ja, wenn man entspannen will, dann muss man eben autogenes Training machen und so weiter. Das stimmt nicht. Wir haben ganz uralte, jahrhundertealte, jahrtausendealte Alternativen. Ja? Entspannung brauchen wir, sicher. Jetzt zu 1. Korinther 14. Da geht es oft um das Thema Erbauung. Und Erbauung durch das Sprachenreden. Es wird allgemein gesagt, 1. Korinther 14, Vers 2, Vers 4 meine ich, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Nun gibt es aber in Korinth ein Problem. Wenn keine fremdsprachigen Leute da waren, zum Beispiel keine Arabisch sprechenden in Korinth, und wenn also diese Fremdsprachen dann nicht verstanden wurden, so gab es keine Erbauung. Die Erbauung ist nur möglich, wenn der Inhalt des Gesagten rübergebracht wird. Das ist also ganz wesentlich. Und darum wird in 1. Korinther 14 gesagt, dass in dem Fall, wenn die Sprache nicht verstanden wurde von den Anwesenden, Auslegung absolut notwendig war. 14, Vers 5. Ich wollte aber, dass ihr alle in Sprachen redetet, vielmehr aber, dass ihr weissaget. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslege, auf dass die Gemeinde Erbauung empfange. Das ist das Wort diermenoio, übersetzen, auslegen, deuten, erklären. Sogar noch mit verstärkter Vorsilbe. Nicht nur hermenoio, übersetzen, sondern diermenoio, noch stärker. Voll übersetzen, voll auslegen, voll deuten, voll erklären. Und daraus folgen wir. Nicht das Sprachphänomen, das übernatürliche Ereignis an sich, sondern allein die dadurch übertragene Botschaft war erbauend. Wenn ich schreibe Botschaft, dann kann es auch ein Gebet sein, das sich an Gott richtet. Aber der Inhalt, das was gesagt wird, das ist es, was erbaut. Ein Beispiel. Die Psalmen sind auf Hebräisch vom Heiligen Geist inspiriert worden. Da haben wir wirklich die Sprache des Heiligen Geistes. Und es gibt auch gute Argumente, jetzt nehme ich es halt doch vorweg, wegen Juni, dass ein Urhebräisch die Ursprache war. Denn man kann nämlich all die Namen von Adam bis auf Noah kann man vom Hebräischen her erklären. Die vorsintflutlichen Namen. Gut, Hebräisch. Sind die Psalmen in der Sprache des Heiligen Geistes inspiriert. Jetzt könnte man doch, wer nicht Hebräisch lesen kann, dem könnte man doch ganz einfach den hebräischen Text in deutschen Buchstaben umschreiben und jeder könnte zu Hause die Psalmen beten und lesen auf Hebräisch. Da könnte man beginnen mit Psalm 1, Ashrei ha'ish, Asher lo halach be'atzat rasha'im, uvederech hata'im lo amad uvemoshav letzim lo yashav. כי אם בתורת אדוני חפצו, ויהגה בתורתו יומם ולילה. Und so weiter. Das ist doch wunderbar, oder? Und was bringt's? Nichts. ist einfach mal interessant zu hören, wie die Bibel in der Ursprache klingt und den Rhythmus, den es da drin gibt und so weiter. Aber es ist erst dann von Erbauung, wenn wir wissen, was es heißt, glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rate der Gesetzlosen, der nicht steht auf dem Wege der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitze der Spötter, sondern seine Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber sinnt Tag und Nacht. Ja, dann bekommt es Bedeutung. Also das, die Sprache, der Sprachklang an sich bringt nicht die Erbauung und das Phänomen des Sprechens, sondern das, was rübergebracht wird. Aber wichtig ist, in den heidnischen Religionen spielt Sprachklang und Sprachmagie eine große Rolle. Dass also den Wörtern selber wird eine göttliche Macht zugeschrieben. Das ist wichtig in der Magie, ist wichtig in der Meditation, im Hinduismus, mit den Mantras. Es ist nicht wichtig, dass man weiß, was die Mantras bedeutet, aber dass man sie so viel wie möglich wiederholt. Oder es gibt Muslime, die können nicht Arabisch und können große Teile des Koran auswendig auf Arabisch. Und das wird als das Wichtige angeschaut. Der Klang des Koran-Arabischen, das ist es, was wichtig ist. Die Wörter selber, die haben in sich schon eine Macht. Und das ist eigentlich Aberglaube. Es ist also nicht die Sprache, der Klang, sondern die Botschaft, die rüberkommen muss. Nun, aber bleibt man eigentlich auf der gleichen Ebene, wenn man sagt, ich spreche in Zungen, ich verstehe zwar nicht, was ich da genau sage, die Laute und so, aber es bringt mir Erbauung. Ja halt, aber dann müssten doch auch die zuhören, Erbauung bekommen, wenn sie sehen, was der Heilige Geist da wirkt. Nein, aber sie werden erst erbaut, wenn es rüberkommt. Sie brauchen Auslegung. Aber es heißt nie von dem Sprecher, dass er Auslegen braucht. Sondern von ihm heißt es, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Vers 4. Aber die Gemeinde ist nicht erbaut, sie braucht Übersetzung, sie braucht Erklärung. Wir gehen weiter. Jetzt kommt Vers 17, vielleicht möchte ich noch erwähnen, denn du Dank sagst wohl gut, aber der andere wird nicht erbaut. Das ist ein schönes Gebet, das du sprichst, aber der andere hat nichts davon. Er versteht es nicht. Aber Paulus sagt nicht, du verstehst es nicht, du der Sprechende, der andere nicht. Oder schon Vers 16, sonst, wenn du mit dem Geist preisen wirst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung? Da er nicht weiß, was du sagst. Also der zuhört, kann nicht mal am Schluss Amen sagen. Und Amen heißt, so ist es, so sei es. Da soll man sprechen, wenn jemand betet und man ist einverstanden, soll man sagen Amen. Es ist heute modern, dass man nicht mehr Amen sagt unbedingt, sondern erst ganz, ganz, ganz am Schluss, nach vielen Gebeten. Nein, das einzelne Gebet wird mit Amen bestätigt. Aber Paulus sagt, wenn du in einer Sprache sprichst, der andere versteht es nicht, kann er nicht mal Amen sagen. Aber er sagt nicht, du kannst nicht mal Amen sagen, wenn du fertig bist mit deiner Zungenrede. Ja? Doch, der Sprecher in Vers 4 weiß, was er sagt, denn er selber wird er erbaut. Und man wird nur durch den Inhalt erbaut. Aber die Gemeinde wird nicht erbaut, wenn sie die Sprache nicht versteht. Sobald sie übersetzt wird, wird sie erbaut. Also es ist das, was rübergebracht wird. Die Sprache ist ein Mittel, ein Transportmittel, das eine Botschaft rüberbringt. Und das Wesentliche ist nicht das Transportmittel an sich, sondern das, was das Transportmittel trägt und rüberbringt. Von A nach B. Gott spricht zu uns. Und es ist wichtig, dass wir es verstehen und nicht nur einfach eben Hebräisch hören und damit dann nichts anfangen könnten. Weiter. Und das bringt es immer mehr auf den Punkt. Der menschliche Geist betet beim Sprachenreden. 14, Vers 14, dort heißt es, denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Aber mein Verstand ist fruchtleer. So betet mein Geist. Wer betet? Es gibt moderne Übersetzungen, die haben da eingefügt, so betet der Heilige Geist in mir. Und das ist bereits Textfälschung. Es kann dann sein, dass aber noch in der Fußnote dann steht, wörtlich mein Geist. Aber es gibt keine Stelle im Neuen Testament, auch nicht im Alten Testament, wo der Heilige Geist von einem Menschen genannt wird, mein Geist. Mein Gott, das gibt es, ja? Aber mein Geist, nie. Mein Geist ist dann der menschliche Geist, der nach Psalm 77, Vers 5 und 6, wozu fähig ist? Psalm 77, Vers 5. Ich gedachte meines Seitenspiels des Nachts, ich sann nach in meinem Herzen und es forschte mein Geist. Der Geist kann, des Menschen kann forschen, erkennen, verstehen. Darum durch unseren Geist können wir auch Gott erkennen und mit Gott Kontakt haben. Das haben die Tiere nicht. Und in Römer 8 heißt es, der Heilige Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Oder andere übersetzen, bezeugt mit unserem Geist. Aber es ist besser, bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Unser Geist, der menschliche Geist. Und er betet. Das zeigt also, dass der Sprachenredende war nicht ein Medium, in dem irgendwie etwas ablief, sondern er, sein Geist, ist produzierend. Genauso in 1. Mose 11, diese Menschen, die plötzlich neue Sprachen konnten, deren Geist hat gesprochen. Aber es war Gottes Werk, dass sie die Sprache sprechen konnten. So, und weiter, das haben wir eigentlich schon betont, nicht vom Sprechenden, sondern immer vom Zuhörer heißt es, er ist ein Barbar. Wenn jemand Sprache spricht und der zuhört, ist ein Barbar. So steht es in Vers 11. Also einer von einem ganz fremden Stamm, der mit dieser Sprache nichts anfangen kann. Also so wie ich unter den Tamilen. Und wir haben schon gesagt, er kann nicht Amen sagen, der andere. Er nimmt die Stellung des Unkundigen ein. Vers 14, Vers 16. Der Zuhörer ist unkundig, aber nicht der Sprechende ist unkundig. Und das ist eine schwere Verfälschung, wenn man sagt, der Sprechende selber weiß nicht, was er sagt. Und es kommt dazu, wir sind überhaupt verantwortlich für das, was wir sagen. Darauf komme ich noch ganz kurz zurück. Nächster Punkt. Die Frage, reden alle in Sprachen, legen alle aus, in 1. Korinther 12, Vers 30, diese Fragen verlangen eine verneinende Antwort. Und zwar kann man es grammatikalisch so erklären, diese Fragen haben die griechische Partikel me drin. Und wenn man eine Frage stellt auf Griechisch mit me, dann ist es eine rhetorische Frage, die mit nein beantwortet werden muss. Darum übersetzt man gut, reden etwa alle in Sprachen. Dieses etwa im Deutschen bewirkt das Gleiche. Reden etwa alle? Dann weiß man, dann muss man antworten, nein. Ja, das ist also genau hier. Und das macht deutlich, nicht alle Christen hatten die Gabe der Sprachenrede. Das sage ich nur, weil das manchmal behauptet wird, alle Christen sollten diese Gabe haben. Nächster Punkt. Wir sind verantwortlich für all unsere Worte, die wir reden. Matthäus 12, Vers 36 und 37. Das ist also eine allgemeine Erklärung des Herrn Jesus. Ich sage euch aber, dass von jedem unnützen Worte, das irgend die Menschen reden werden, sie von demselben Rechenschaft geben werden am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Wir sind also verantwortlich für das, was wir sprechen, sagen, reden. Das kann vielleicht schon einen Schock geben, diese Stelle. Wir reden öfters mit unseren Kindern über diese Stelle. Aber das ist nicht nur bei den Kindern. Aber kann man sich dann vorstellen, dass der Heilige Geist uns etwas zu sprechen gibt, was wir gar nicht beherrschen, wo wir letztlich gar nicht die Versicherung haben, dass wir das Richtige, das Gute sagen. Also, wenn wir verantwortlich sind für das, was wir reden, wenn man aber in Zungen spricht und nicht weiß, was man sagt, dann gibt man ja seine Verantwortung preis. Und damit auch etwas von der menschlichen Würde. Denn menschliche Würde ist gekoppelt an unsere Verantwortung. Ganz wichtig. Also der Verstand darf daher nicht ausgelöscht oder eingeschränkt werden. Das haben wir auch schon gesehen. Nepho, frei sein von geistiger und seelischer Trunkenheit. Und 1. Korinther 14, Vers 20 lehrt vielmehr, die Gläubigen sollen Erwachsene, Vollkommene, kann ich übersetzen, erwachsen oder vollkommen, am Verstand sein. 14, Vers 20. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstand aber seid Erwachsene. Also das sehen wir, da sehen wir, wie der Zeitgeist ganz dieser Belehrung entgegengeht. Heute leben wir in einer Anti-Verstandeswelt. Heute ist das Irrationale gesucht. Früher in der Aufklärung hat man betont, die Ratio, der Verstand, das ist ein und alles. Und das ist die oberste Instanz, die alles kontrollieren kann, auch die Bibel. Und damit ist dann die Bibelkritik mit ihrer ganzen Zersetzung gekommen. Und heute, nach so langer Zeit, seit der Aufklärung, hat man gemerkt, was man alles für Unsinn angestellt hat mit dieser Hure. Verstand. Luther hat sie ja als eine Hure bezeichnet. Die Vernunft des Menschen, die nicht Gottes Wort untertan ist. Und es ist interessant, in der Aufklärung, in der Französischen Revolution, hat man die Göttin der Vernunft in die Notre Dame gestellt. Und jeder damals wusste, was das für eine Frau war. Es war eine Prostituierte. Die haben das richtige Symbol getroffen. Der Verstand, der Gott nicht und seinem Wort nicht untertan ist, ist eine Hure. Aber heute geht man ins andere Gegenteil und löscht den Verstand, den Gott uns gegeben hat, ganz aus. Und da sind wir im Hinduismus, im Buddhismus und. Nein, Gott hat uns den Verstand gegeben und wir sollen Erwachsene sein am Verstand. Aber erwachsen sein heißt ja nicht, dass wir autoritär sein können. Autoritär ist man dann, wenn man keine Instanz über sich mehr anerkennt. Erwachsene müssen immer wissen, wir müssen Gott Rechenschaft ablegen. Darum sollen Erwachsene nicht autoritär, sondern autoritativ sein. Das ist der Unterschied. Die Nazis waren autoritär, aber Christen sollen autoritativ sein als Eltern, indem sie wissen, dass sie selber Gott gegenüber wieder Rechenschaft ablegen müssen. Erwachsene am Verstand. Und daraus folgen wir, der Mensch ist eine von Gott geschaffene Einheit von Geist, Seele und Leib. 1. Thessalonicher 5, 23. Kein Aspekt des Menschen darf verachtet und vernachlässigt werden. Der Geist, die Seele, der Körper ist von Gott und wir sagen als Christen 100% Ja zu Gottes Schöpfung. Und nun ein nächster Punkt zum Problem der Zungenredner heute. Die sich nicht verstehen, die nicht wissen, was sie sagen, und zum Problem der heutigen Ausleger, die die Sprache gar nicht verstehen. Es gibt dann schon Zungenredner, die sagen, ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, diese Laute an sich, ich kann die Sprache so nicht, aber ich bekomme wieder eine Eingebung, was das bedeutet. Und die heutigen Ausleger machen das genau gleich. Es ist nicht so, dass sie plötzlich diese Sprache aktiv beherrschen und verstehen, wie der andere spricht, sondern sie sagen, ich bekomme auch wieder eine Eingebung. Zum Beispiel Kenneth Hagin erklärt in einem Buch, wie man Auslegung praktizieren soll. Du musst einfach beginnen zu sprechen. Sprechen, laufen lassen. Und dann kommt's. Aber das erinnert mich mehr an die Beatles mit Let It Be. Ja, das war ein hinduistisches Lied, Let It Be. Lass es gehen, lass alles, begib dich in die Passivität, lass es strömen, laufen und dann whisper words of wisdom, flüstere Worte der Weisen, das sind die Mantras gemeint. Ja, das war 100% Hinduismus. Also, diese Passivität, sich einfach gehen lassen und dann soll es kommen, das führt zur Medialität. Also, das kann es nicht sein. Und das ist das Problem heute. Aber wir haben jetzt ein ganz großes Problem anzugehen. Es gibt nämlich eine Stelle, die könnte alle Thesen umwerfen. Das ist 1. Korinther 14, Vers 14 und 15. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist es nun? Ich will beten mit dem Geiste, aber ich will auch beten mit dem Verstande. Ich will Lob singen mit dem Geiste, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstande. Also, ich habe jetzt alte Elberfelder gelesen. In der Luther 1912 klingt es ein bisschen anders. Sehr interessant übrigens, wie es dort übersetzt ist. Hier heißt es doch klar, mein Verstand ist fruchtleer, also ist der Verstand ausgeschaltet. Nun, wir sollen die Bibel nicht lesen wie ein Roman, so flüssig und dann auf die Seite, sondern immer wieder und langsam lesen, genau lesen. Was könnte uns auffallen? Hier bildet der Ausdruck mein Geist und Verstand ein Gegensatzpaar. Ja, ist der Geist das Gegenteil von Verstand? Nein, der Geist des Menschen ist ja gerade der Aspekt des Menschen, der verstehen, erkennen, erforschen kann. Wie kann das ein Gegensatz sein? Nun, eine Grundregel für Bibelübersetzer. Man soll die Bibel, die Wörter so übersetzen, zunächst mal in der häufigsten Übersetzung, Bedeutung der Wörter. Also man soll nicht die Bibel übersetzen und immer die Ausnahmeübersetzungen, die auch noch möglich wären, setzen, sondern zuerst mal das, was allgemein gebräuchlich ist. Und dann, wenn das nicht funktioniert, dann muss man das Wortfeld genau untersuchen, was hat das Wort noch für andere Bedeutungen, und dann kann man plötzlich in gewissen Zusammenhängen eine besonders stimmige Übersetzung finden. Wir wissen ja, jedes Wort hat ja mehrere Bedeutungen. Das ist ganz normal, mit dem leben wir und müssen wir leben, sonst könnten wir gar nicht sprechen. Wenn wir nämlich für jede Bedeutungsnuance, die es gibt, ein anderes Wort hätten, dann müssten wir vielleicht 70.000, 80.000 Wörter haben fürs Neue Testament. Aber das Neue Testament ist geschrieben worden mit über 5.000 Wörtern. Das reicht. Nur so wenig Wörter muss man lernen, um das Neue Testament zu lesen auf Griechisch. Aber dann hätte man, wären 70.000, 80.000, hätten wir das Problem wie mit den chinesischen Zeichen, wo niemand alle diese Zeichen kann. Also, das gehört zur Natur der Sprache, die Vieldeutigkeit. Jetzt, was kann Nous, Verstand, auch sonst noch bedeuten? Ich habe das hier aufgeführt. Nous bedeutet Verstand, Gesinnung, aber auch Bedeutung von Wörtern. Der Nous eines Textes ist der Sinn, die Aussage eines Textes. Was bedeutet fruchtleer? Es bringt kein Produkt, etwas, das anderen etwas nützt. Ein Baum, der keine Frucht hat, bringt für die anderen, für die Menschen um den Baum herum keinen Nutzen. Also, keine Frucht bringen für andere. Wenn ich eine Sprache bete, so betet mein Geist. Aber meine Bedeutung, das, was ich aussagen will, bleibt fruchtleer. Und das steht genau im Zusammenhang des Kontextes. Nachher sagt Paulus, Vers 16, sonst der andere ist unkundig und er kann nicht Amen sagen. Vers 17. Du betest wohl schön, aber der andere wird nicht erbaut. Sehen wir? Keine Frucht. Die Bedeutung dessen, was ich aussage, ist fruchtleer, bringt dem anderen nichts. Und so müssen wir das verstehen, dann geht der Text nämlich auf. Geist und Verstand sind keine Gegensatzpaare, aber es geht hier um im Geist beten, mit dem Geist, in einer fremden Sprache, und der Bedeutung. Also, es geht darum, ich will in Sprachen reden, sagt Paulus, jedoch möchte ich auch, dass man mich versteht. Und jetzt noch ein starkes Zusatzargument. Wenn es nämlich eindeutig in 1. Korinther 14 um die intellektuelle Verstandeskraft geht, dann braucht Paulus in 1. Korinther 14 interessanterweise ein anderes Wort. Das Wort Phren. In 14, Vers 20 würde man sehr gut erwarten können das Wort Nous. Aber er sagt, Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, Phren. Nicht das Nous, das er vorher in einer anderen Bedeutung gebraucht hat, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstande, am Phren, aber seid Erwachsene. Nun, wenn es richtiges und falsches Sprachenreden geben kann, und es gibt ja Zungenreden auch im Hinduismus, es gibt es auch in der Psychiatrie als Phänomen, und es gibt es im Spiritismus, es gibt es bei den Mormonen und so weiter. Also wir sind uns sicher alle einig, es gibt auch Falsches. Nun die Frage, Quellen falscher Sprachenrede. Hesekiel 13 spricht über falsche Propheten, die sprechen aus ihrem eigenen Herzen. Also es kann etwas von uns auskommen, das etwas Göttliches imitieren will, und das ist dann erlogen. Es kann aber auch entstehen durch Einbildung, durch seelische Überspanntheit. Das ist ein bekanntes psychiatrisches Phänomen. Also dass jemand in einer ganz überspannten Situation plötzlich beginnt zu lallen, das wirkt wie ein Ventil. Dann eine weitere Möglichkeit ist dämonisch. Denn Dämonen können auch Wunder wirken. Die Frage ist dämonischer Einfluss überhaupt möglich bei Gläubigen? Matthäus 16, Vers 16 und 23. Petrus bekennt, dass Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und kurz nachher sagt der gleiche Petrus zu Jesus, er soll nicht ans Kreuz gehen. Und der Herr Jesus sagt vorher, das Bekenntnis, das hat mein Vater im Himmel dir geoffenbart. Und nachher sagt er, gehe hinter mich, Satan. Das zeigt also, dass wir alle Gläubigen sind in diesem Spannungsfeld, dass wir unter der Kraft Gottes stehen, des Vaters, aber auch dämonischen, teuflischen Einfluss ausgesetzt sind. Epheser 4, Vers 27. Ein Brief, der sich ausdrücklich an die Heiligen richtet, in Ephesus, sagt, gebet keinen Raum dem Teufel. 2. Korinther 11, Vers 4 sagt Paulus zu der Gemeinde in Korinth, wenn sie einen anderen Geist empfangen würden, so würden sie das akzeptieren. Also interessant, er spricht dort über einen anderen Jesus, ein anderes Evangelium, ein anderer Geist und sagt, kein Problem für die Korinther. Zu ihrer Beschämung sagt er das. Nun, Sprachenrede wozu? Wir haben gesehen, die ursprünglichste Bedeutung war ein Zeugnis für das ungläubige Israel. So war es angekündigt in Jesaja, so erklärt in 1. Korinther 14, 21. Und gerade in 1. Korinther 14, ab Vers 21 wird erklärt, Vers 22, es ist ein Zeichen für die Ungläubigen. Ein Zeichen ist immer ein Hinweis auf etwas anderes. Wenn es dort so ein Zeichen hat, grün, für Notausgang, dann muss man dann, wenn es jetzt brennen würde, heute Nachmittag nicht dort beim Grünen durch, sondern ein paar Zentimeter tiefer. Denn das ist nur ein Zeichen. Das Zeichen weist auf eine andere Ebene hin, ist nicht die Sache selbst. Nun, Gott wollte mit diesem Zeichen Israel zeigen, jetzt geht Gottes Wort zu allen Völkern. Gottes Wort soll nun in allen Sprachen verkündigt werden. Und das war etwas ganz Neues. Bis 1800 war man allerdings sehr faul. Die Bibel war erst in etwa 70 Sprachen übersetzt. Aber dann kam die Erweckungszeit im letzten Jahrhundert in Europa und Amerika. 1830 waren es bereits 156 Sprachen. Gewaltiger Aufbruch. Es geht in der Kirchengeschichte nicht nur immer alles abwärts, das stimmt nicht. Innerhalb von 30 Jahren haben die so viel gearbeitet und noch mehr, als was man in 1800 Jahren an Weltmission gemacht hat. 1999 sind es jetzt über 2100 Sprachen. Und es gibt evangelische Botschaften und Kassetten und Platten für Eingeborenenstämme und so weiter in über 4800, Sie können es korrigieren, das ist eine falsche Zahl, 4800 Sprachen und Dialekte. Und das ist eine Arbeit, die heute getan wird, ohne das Wunder der Sprachenrede, Zungenrede, sondern harte Pionierarbeit. Für das Neue Testament in einer eingeborenen Sprache muss man also rechnen mit 15 Jahren harter Arbeit. Die Sprache muss erfasst werden, eine Grammatik muss geschaffen werden, dann Übersetzung begonnen werden. 15 Jahre muss man heute einsetzen. Das ist eigentlich wenig. Früher hat man viel mehr gebraucht, aber heute durch die Technik, die besonders die Wycliffe-Übersetzung, Übersetzer weitergeben, sprachwissenschaftlich, ist heute jeder Durchschnittsbegabte in der Lage, eine solche Arbeit zu tun. Man braucht keine Matura, kein Abitur, kein Hochschulstudium. Ein Durchschnittsbegabter kann diese Wycliffe-Kurse besuchen und ist in der Lage, in einer eingeborenen Sprache, in der es noch nichts Schriftliches gibt, ihnen ein Alphabet zu geben, die Sprache zu erfassen, die Bibel ins Neue Testament zu übersetzen in 15 Jahren. Also auf. An die Arbeit. Gott hätte doch bewirken können, dass man das alles durch ein Wunder tun könnte. Er kann es doch. Und hat gezeigt, dass er es kann. Und warum hat er es nicht getan? Das ist seine Souveränität. Er wollte, dass wir arbeiten müssen. Aber das Zeichen hat ganz klar gezeigt, jetzt kommt eine neue Zeit mit Pfingsten, jetzt geht die Botschaft zu allen Völkern. Aber die Israelis wissen das in der Zwischenzeit. Die Juden. Dass die Bibel so übersetzt worden ist. Nun, wir müssen in 5 Minuten durchkommen. Ich verweise noch ganz kurz, der nächste Punkt, die Sprachenrede sollte abklingen. In 1. Korinther 13, 8 bis 13 heißt es von Gaben, die werden hinweggetan werden. Katargeo, ein starkes Wort, vernichten, abschaffen, zunichte machen, herabmachen. Weist hin auf ein plötzliches, unmittelbares Beseitigen. Bei der Sprache heißt es, die Sprachen werden aufhören. Und dort steht das Wort Pauo, abklingen. In Apostelgeschichte 20, 1 bedeutet es das Abklingen, das sich beruhigen eines Volkstumultes in Ephesus, wo sie 2 Stunden in Ekstase geschrien haben. Das weist darauf hin, die Sprache wird nicht plötzlich weggetan werden, wie viele Sprachen bei der Entrückung, wenn der Herr kommt, sondern irgendwann mal abklingen. Wann wird nicht gesagt. Aber was man ableiten könnte daraus ist, es geht nicht bis zur Entrückung. Interessant sind die Zeugnisse aus der Kirchengeschichte. Bei Augustin, Chrysostomus, Isidor von Pelusium, Isidor von Sevilla, die sagen, warum haben wir heute diese Wunder und diese Zeichen nicht mehr, wie früher? Also diese sogenannten Kirchenväter wundern sich, warum man das nicht mehr so hat, wie in der Zeit der Und dann verschiedene Antworten. Nun, die Antworten sind interessant, aber das Phänomen ist noch interessanter. Offensichtlich haben sie sich Gedanken machen müssen, warum haben wir nicht mehr das Gleiche wie früher? Irgendetwas ist da geschehen. Dann, ich komme zum letzten Punkt. Bemerkungen zu einzelnen Versen in 1. Korinther 14. Vers 13. Ich lese zuerst ohne Erklärung. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, auf dass er es auslege. Jetzt könnte man denken, aha, der Sprachenredende versteht nicht, was er sagt. Er muss also speziell noch die Gabe der Auslegung bekommen, damit er dann auch verstehen kann. Er soll quasi um die Gabe der Auslegung beten. Jetzt ist es aber so, der Befehl bete, hier ist im Griechischen ein Präsenzbefehl. Es gibt auf Griechisch zum Beispiel Aoristbefehl, der sagt, tu das. Das quasi, mach das jetzt ein für alle Mal. Wenn es ein Präsenzbefehl ist, dann bedeutet das zum Beispiel immer wieder. Und das ist genau so. Also der Sinn ist der. Darum, wer Präsenz immer wieder in einer Sprache redet, bete immer wieder, auf dass er immer wieder auslege. Also es geht gar nicht darum, dass hier um eine Gabe gebeten wird, die man dann hat, sondern dass der Sprachenredende soll immer wieder um die Hilfe bitten, dass er das dann auch gut rüberbringt, den anderen verständlich macht, was er jetzt gesagt hat. Dann Vers 14, das haben wir besprochen, mit der Erklärung nochmals. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist. Also der menschliche Geist. Aber mein Verstand, nun besser, meine Bedeutung, das, was ich sagen will, ist fruchtleer. Das heißt, nützt dem anderen nichts. Vers 15. Was ist es nun? Ich will beten mit dem Geiste, Pneuma, aber ich will auch beten mit dem Verstande. Jetzt hier mit der Bedeutung. Also nous, das heißt so, dass andere den Sinn verstehen. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit der Bedeutung. Ich will auch eben diese Gabe einsetzen, dass andere einen Nutzen haben davon. Vers 19. Aber in der Versammlung will ich lieber 5 Worte reden mit meinem Verstand, besser mit meiner Bedeutung. Also mit der Bedeutung, die rüberkommt von dem, was ich sage. Auf dass ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache. Also 5 Wörter, verständlich, ist mehr wert als 10.000 Wörter, unverständlich. Was kann man da sagen in der Gemeinde mit 5 Wörtern? Bleibt nicht mehr viel übrig. Muss man also nicht eine Stunde predigen, sondern man kann zum Beispiel sagen, aber im richtigen Moment, der Herr ist mein Hirte. Nur 5 Wörter. Es ist unwahrscheinlich, was das bedeutet. Und dann Vers 20 folgt gerade auf das, was wir gesehen haben. Brüder, werdet nicht Kinder am Verstande. Und da ist nun das Wort Frähen. Um zu zeigen, jetzt geht es um etwas anderes. Ein anderes Wort als im vorhergehenden Vers. Sondern seid an der Bosheit Unmündige. Am Verstand Frähen. Wieder nicht nus, wie im vorhergehenden Vers. Aber seid Erwachsene. Ja, wir sind am Ende der Zeit.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas Zungenreden.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 2 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere ROGERLIEBI.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.